dieses Lied heute Morgen rausgesucht, hat natürlich ein Liederbuch gehabt, wo die 8 Verse drin waren. Und das ist ja so schön, dass der Paul Gerhard sogar 14 Verse hat. Und von dieser Betrachtung der herrlichen Schöpfung Gottes dann den Blick hinüberschweifen lässt in die Herrlichkeit vor dem Thron Gottes. Und das ist so hilfreich, da werden wir mitgenommen, wir in unserer Angst vor dem Altwerden und vor dem Sterben, wie er sagt, ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Ich will immer wieder bei jeder Gelegenheit sagen, wenn einer von uns noch auf dieser Freizeit heimgerufen wäre, gibt's was Schöneres? Sehen Sie, für die Zurückbleibenden schwierig, die müssen alles noch regulieren. Fürs Haus wäre es ein Problem und so. Aber für den Betroffenen, vor den Thron Gottes zu kommen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wollen uns immer wieder freuen, dass das vor uns steht. Und die Lieder nehmen uns mit hinein in diese große Zuversicht und Freude. Und nun haben wir heute Morgen im Psalm 33, das ist in der Tat völlig willkürlich. Ich habe mich auch gefragt, warum ich den ausgesucht habe. Es gibt ja ganz viele bekannte Psalmen. Was mich in dem Psalm 33 ganz besonders gefreut hat, ist, was er uns unterweist. Ich habe es Ihnen schon gestern Abend gesagt, vermahnt euch selbst oder erbaut euch selbst mit Psalmen und geistlichen Liedern. Es ist ganz wichtig, dass das Lied auch uns fördert in unserer Glaubenserkenntnis und Tiefe. Das nimmt an der Anbetung nichts weg. Es gibt für Gott keine größere Ehre, als wenn wir im Glauben wachsen. Und wenn wir sein Wort ernst nehmen und drin wachsen. Und deshalb noch eine Vorbemerkung. Calvin und die reformierten Gemeinden haben nur Psalmen gesungen. Frankreich, bei den Hugenotten hatten wir es. Wer aus dem Niederrhein kommt oder sonst aus der Schweiz, der kennt ja das herrlich in der Schweiz. Da haben Sie in Ihren Liederbüchern noch die vierstimmigen Sätze drin. Das ist herrlich, wo man im Gemeindegottes ein vierstimmig singen kann. Und dann war es im Deutschen ein bisschen schwierig. Da hat ein Lobwasser, das war ein Jurist, ich habe es in unseren Büchern beschrieben, wie der Lobwasser ein bisschen knorriger Mann war. Das ist nicht so ganz gelungen, weil er es ganz wörtlich übertragen wollte. Und dann kamen andere, die haben es besser gemacht. Cornelius Becker. Der hat den langen Psalm 119 in 4 kurze Verse gefasst, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Ganz prima zusammengefasst, im Psalm 119, mit seinen 176 Versen, in 4 Verse gebracht. Und dann kam der größte Psalmensinger im deutschsprachigen Raum, Matthias Jorissen. Wir haben ja noch die Lieder in unserem Gesangbuch zu einem kleinen Teil drin, aber Matthias Jorissen wird im Niederrhein noch ganz hoch gehalten. Das sind die Traditionen, die wieder auf Gerhard Terstegen zulaufen. Das ist wichtig, dass man das kennt. Hier ist ein ganz großer Schatz verborgen, wenn Sie die Psalmenvertonungen von Matthias Jorissen, also die Texte von Matthias Jorissen lesen. Ganz wunderbare Lieder. Wie gern habe ich das Lied gesungen, das in unseren Gesangbüchern sich nicht findet. Ich schaue nach jenen Bergen gern. Wer das, kennen Sie es alle nicht? Eine wunderbare Melodie dazu, vom Psalm 121. Also, die Psalmen sind für mich das Urbild. Also, ich bin immer nicht so glücklich, wenn wir heute für unser Singen sagen, es darf man nur noch folgende Lieder singen und dann wird irgendein Herkunftsland, das muss heute amerikanisch sein, so, hoch doch die ganze Vielfalt des Liedes. Aus dem Reiche Gottes, guck, was in der dritten Welt gibt, was der Sundar Singh uns geschenkt hat. Oder gibt es so viele Lieder, natürlich aus dem englischen Raum, Erweckungsbewegung, aber auch die böhmischen Brüder. Und wir haben doch dann auch viele, die uns, nicht bloß Paul Gerhard. Nach Paul Gerhard hat man viel mehr Lieder vom Johann Frank gesungen. Johann Frank, Jesus meine Freude, Bürgermeister von Guben. Ja, von Guben war der Bürgermeister. Und das ist so wichtig, an der Grenze heute nach Polen, nach Schlesien hinüber. Also wunderbar, der hat schöne Lieder gehabt, die waren dann später ein bisschen zu barock empfunden. Da ändern sich der Zeitgeschmäcker etwas und dann ist das anders. Aber wir wollen das wieder an den Psalmen lernen, dass gerade die Psalmen für uns eine wichtige Bedeutung haben. Und gestern habe ich noch Heinrich Schütz erwähnt, der die ganzen Psalmen Davids komponiert hat. Die Psalmen Davids, eine ganz besondere Kostbarkeit. Da gibt es auch CDs drüber, das kann man in Konzerten hören. wenn Sie in Psalm 27 denken, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Die ersten Psalmen, die er vertont hat, zur Hochzeit für seine Frau. Und dann in der Trauerarbeit, die Psalmen. Und da merken wir, wir haben noch einen großen Schatz in der Bibel zu entdecken. Und das lesen wir im Psalm 33, ein Loblied auf Gottes Allmacht und Hilfe. Ich lese nach dem revidierten Luther. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn recht preisen. Dankt dem Herrn mit Harfen, Lob singt ihm zum Psalter von 10 Saiten. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Und die Begründung, warum wir singen sollen, und das ist mir jetzt wichtig und ergänzt das, was wir gestern Abend gehört haben, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist die Grundlage unseres Singens. Unsere Gefühle, die können manchmal total anders sein. Gerade wenn wir schwermütig und traurig sind, es ist blöd, wenn man sagt, ich kann nicht singen. Natürlich können wir singen. Das Singen vertreibt die Traurigkeit. Und das Singen vertreibt auch die Depression. Und das Singen hat eine ungeheure Kraft. Und das ist so wichtig, weil es Tiefen in unserer Seele erreicht. Und gerade das Herrn Wort muss uns zum Singen und zum Danken führen. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Wenn man da hinten in den Wald rausgeht, die Schönheit dieser Schöpfung. Alles ist durchs Wort des Herrn gemacht. Durch seinen Befehl. So stark ist des Herrn Wort. Charles Haddon Spurgeon schreibt einmal, ihr Botaniker, ihr Physiker, ihr Biologen, guckt doch das einmal an, was des Herrn Wort ist. Ihr seht's doch bis in eure Planetenbahnen hinein. Das ist des Herrn Wort. Und so wirksam ist des Herrn Wort. Ihr könnt's doch sehen. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat. Und wer den Gedanken der Völker? Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. Also ich hätte es nie für möglich gehalten, wenn jemand mir vor 15 Jahren gesagt hat, du wirst einmal auf einer Freizeit vor so vielen Erzgebirgern sprechen, das geht nicht. Bis zur Wiederkunft Jesu wird dieser Kommunismus nicht mehr verschwinden.
Das haben wir auch gedacht.
Ja? Des Herrn Rat, der Herr führt und plötzlich ist das, man glaubt es kaum. Und der Herr kann das auch tun, wenn er will, mit Taliban und allen möglichen Islamisten an. Und wenn er es lassen will, dann ist es Herrn Rat. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig, seines Herzens Gedanken führen für wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Das ist mir auch so wichtig, dass Gott den Zugangsschlüssel zum Herzen eines jeden Menschen hat. Wir verzweifeln ja manchmal und dann haben wir so den Wunsch, jemand den Herrn zu bezeugen und ihm die Freude zu bringen. Und wir merken, das ist alles verschlossen. Denken Sie immer dran. Jesus hat den Schlüssel. Das heißt nochmal in der Offenbarung, das Sendschreiben, der den Schlüssel hat. Es ist ganz groß, dass Jesus Zugang zu jedem Menschen hat. Er lenkt ihnen allen das Herz. Der Herr hat den Zugang und kann das so tun, wenn wir ihn darum bitten. Er gibt Acht auf alle ihre Wege. Wirke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht. Israel hat ja nur beim Salomo mal mit den Rossen angefangen. Das kennen die Israel-Tour ist gut, wenn sie da die Pferdestelle in Megiddo besichtigen. Aber sonst haben die Propheten ja immer gesagt, sie sollen nicht auf Rosse bauen. Das war so die militärische Stärke aus Ägypten entlehnt. Und auch noch in dem Psalm klingt das durch. Rosse helfen nicht. Rosse helfen nicht. Das Größte an irdischer Macht, Die Fürsprache der Mächtigen hilft nichts. Da wäre man betrogen und ihre große Stärke errettet nichts. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Europa war ja im Mittelalter und dann auch in der beginnenden Neuzeit ein christlicher Kontinent. Aber die größte Erschütterung kam über Europa, die größte Glaubenserschütterung durch das Erdbeben von Lissabon 1755. Morgens um 9.20 Uhr. Bebte die ganze Stadt, die Kirchtürme und fielen zusammen und Zehntausende von Menschen kamen ums Leben. Damals galt in Europa so ein Glaube, den man heute immer noch im Volk trifft, dass die Leute meinen, ach ja, Gott hat alles so gut zu machen, dass es nichts passiert, kein Unfall. So ein Gottvertrauen, dahinter steht der Gedanke, Gott ist der große Uhrmacher. Und die Uhr, die läuft jetzt einfach mal weiter. Und die große Erschütterung kam damals bei Goethe und bei all den Leuten. Was ist eigentlich kaputt, wenn solch etwas passiert in der Welt? Und da kann man nur sagen, ihr habt eine völlig falsche Schau von der Welt. Jesus hat ja in seiner Endzeitrede uns klaren Wein eingeschenkt, was kommen wird. Erdbeben und teure Zeit und Kriege und Kriegsgeschrei und der Zerfall der Gemeinde. Ist ja immer wieder ein Wunder, wenn man so eine Friedensepoche erleben kann, wie wir sie gerade haben. Und darum ist wichtig, dass wir unser Bild nicht prägen lassen aus so einer Volksreligion oder wie kann man sagen, Wald, Feld und Wiesen, Christentum, was so viele Leute haben, so den lieben Gott und so weiter im Kopf haben, sondern eine Welt, die im Argen liegt. Eine Welt, die uns ganz große Not macht. Uns Volk Israel hat das zeitlebens erfahren. Angefangen von Ägypten, vom Auszug, vom Kampf mit den Kanaanitern und den Philistern. Israel war dauernd umkämpft. Wir sind im Kampfe Tag und Nacht. Ist für uns gut als Christen, dass wir dran denken. Und dennoch wissen wir, Gott hat die Geschicke in der Hand. Gott hat die Regie und er führt, auch wenn böse Mächte in dieser Welt toben, auch wenn der Teufel all seine dummen Sachen dreht. Ich möchte wissen, Gott ist der Herr und ihm darf ich mich anvertrauen und er baut auch in dieser letzten bösen Zeit sein Reich. Da bin ich ganz gewiss, woher weiß ich das? Aus dem Wort Gottes. Es ist ja so schön hier, dass auf der Lahö man sich auch sehr viel beschäftigt mit der Heilsgeschichte und mit dem Reich Gottes und mit der großen Zukunft, die Gott hat. Aber das muss für jeden von uns ganz klar sein. Gott kommt zu seinem Ziel. Niemand kann Gott auch nur aufhalten in seinen großen Heilsplänen. Ich denke, wenn Sie so zu dieser Freizeit gekommen sind, dann bewegen Sie ganz viele Dinge. Warum? Warum ist das bei uns so schwierig? Warum ist das in der Gemeinde so lau und so träge? Warum habe ich solche Krankheitslasten zu tragen? Warum ist die Ehe meiner Kinder so schwierig? Und lauter so Dinge, die einen bewegen. Aber ich möchte Sie wieder bitten, dass Sie die großen Reichsgottesgedanken haben. Wir sollten das wieder lernen aus dem Wort Gottes. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Und da wollen wir dabei sein und wir bitten, dass er uns auch mitnimmt, unsere Kinder, unsere Gemeinden, der ewige Gott und Herr in seiner großen Reichsgottesgeschichte. Und die Freude unseres Lebens wurzelt darin, dass Gott der Herr ist. So ein Lied singt wie Jesus Christus herrscht als König. Ein Triumphlied oder dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, seien wir die ganze Welt. Oder vom Bodelschwingen. Fritz von Bodenschwing, vom Sohn, nun gehören unsere Herzen. Doch ob tausend Lügenmächte noch Thronen toben, wir wollen dir heute unser Lob singen. Also das Lob bei dem Psalmen, das geht ein bisschen tiefer als bloß so ein paar kurze Gedanken, ein paar Floskeln hinein. Und das meine ich immer wieder, da wird man erst in die Tiefe des Gotteslobes hineingeführt. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn preisen. Das sind Leute, die kommen aus ganz großer Not. Sitzt heute Morgen keiner da, der nicht in seinem Leben mit seiner Sünde kämpft, auch im Leben von uns Gläubigen. Es gibt keinen, der bis zu seiner Todesstunde sagen kann, ich muss nimmer mit der Anfechtung und mit der Versuchung kämpfen. Aber das Wunderbare ist, dass wir die Gnade Gottes ergreifen dürfen, dass er uns gerecht und heilig macht, dass wir versöhnt sind, dass wir diesen Tag in Christus leben dürfen. Das öffnet uns den Mund zum Loben und zum Danken. Ich habe immer wieder Sorge, dass auch die Sünde und die ganze Not unseres gottlosen Lebens uns viel zu sehr belastet. Wir dürfen es ablegen. Die Corrie ten Boom hat uns das ein, sie war ein junger Kerl, hat uns das so eindrücklich gesagt. Begraben und in des Meeres Tiefe versenkt. Und da ist ein Schild Angeln verboten. Keiner darf es mehr vorholen. Das Tolle, wenn der Herr vergeben hat, ich bin gerecht. Er hat mich gerecht gemacht. Gott ist für mich. Jetzt, wer kann noch gegen mich sein? Ich will in dieses Lob einstimmen und hol die Instrumente und singt, ob das jetzt die Harfen sind oder die Posaunen oder die Pauken. Das mit dem fröhlichen Schall, das ist mit der ganzen Begeisterung und mit der ganzen Freude. Und jetzt kommt die Begründung, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Der schlimmste Trick des Teufels in unserer Zeit, heute, war es, dass er die ganze Christenheit lahmgelegt hat mit der Bibelkritik. Bleibt der schlimmste Trick des Teufels. Die große Evangeliumsbewegung, wenn wir heute zurückdenken, was hatten wir im Berliner Dom oder in Stuttgart, volle Kirchen mit Evangelisation und was, alles weggetan. Schon unseren Jugendlichen wird in der Schule im Religionsunterricht beigebracht, ja, das kann man alles nicht so wörtlich nehmen. Liebe Freunde, da geht's um alles. Hat der Herr das gesagt oder ist das bloß von Menschen? Das nur von Menschen gesprochen ist. Und es ist interessant, wir haben ja gar keinen Beweis. Wir können es nur im Glauben immer wieder sagen. Wir haben es doch erlebt, das Herrnwort. Wir wissen es doch. Wir kennen es doch. Es ist uns bezeugt, dass wir mit diesem Wort leben können und sterben können. Dass das alles überdauert. Es hat gar keinen Wert, in einer Gemeinde eine große Streitkampagne anzufangen um die Gültigkeit des Wortes Gottes, wenn Sie nun mit einem Prediger zu tun haben, der meint, er müsste seine eigenen Gedanken, seine Umdeutungen am Wort Gottes zurechtbringen. Bekennen Sie es immer wieder und sagen, ich bin dem Wort Gottes wörtlich gefolgt und ich habe beste Erfahrungen damit gemacht. Das Wort Gottes hat mich nie getäuscht und nie betrogen. Aber das Wichtige ist, es ist nicht bloß meine Erfahrung, sondern das Große ist, dass das, ja, das ganze Zeugnis der Bibel ist. Warum erzählt sie uns von Abraham? Weil das Wort des Abraham sich ja erfüllt hat, obwohl man es erst heute in unseren Tagen richtig sieht, wie die Nachkommen Abrahams sind, wie der Sand am Meer. Selbst Palästinenserprobleme. In der Bibel steht, er wird wohnen seinen Brüdern zum Trotz vom Ismael. Da steht doch alles drin. Da steht doch alles drin in der Bibel, was wir brauchen zum Leben, um durchzublicken. Aber noch viel mehr steht drin. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die desselben vergesse, ich will dein nicht vergessen. Jetzt muss ich es wissen, ist das wirklich wahr? Oder hat er doch einen vergessen, mich vielleicht? Hat er mich wirklich nicht vergessen? Wir hatten es gestern mit dem Buchstaben K, gell? Ist das wirklich, keiner wird zu Schanden, der deine hat, ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, kein Häkchen kann hinfallen von seinem Wort. Es wird erfüllt werden. Das gilt vom Gesetz bis hin zu den großen Zusagen und Verheißungen. Das ist das Glück Israels, das große Glück Israels. Ich traf mal im Kap der guten Hoffnung. Da waren gar nicht viele Leute, es war schlechtes Wetter. Zwei junge Leute, wir haben uns unterhalten und dann kam raus, sie sind Israelis. Und dann haben sie gesagt, Mensch, was seid ihr reich? Ich sage, warum meinen Sie reich? Sie haben die großen Zusagen Abrahams. Und da sagten die bloß, ach wissen Sie, davon halten wir nicht viel. Kommen wir mal vor wie die Christenheit, die gar nicht weiß, dass sie die großen Siegeszusagen unseres Herrn hat. Die Gemeinde, die nicht untergehen kann. Die kleine Herde, die die großen Siegesverheißungen hat. Und jetzt nehmen Sie das heute nochmal mit als der Grund, warum wir so gern die Lieder singen. Die großen Lieder des Glaubens. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, Gottes Gnade weicht mir nicht. Und der Friede hat die Siegel, dass Gott seinen Bund nicht bricht. Das sind wir Württemberger, das ist Philipp Friedrich Hiller natürlich wieder, wo unser Herz schlägt, der das so schön besungen hat. Das kann doch gar nicht sein. Da gibt es auch noch ein Schmolklied von diesen Bergen, die dabei ist, wo das Bibelwort wieder aufgenommen wird. Das ist für uns das Allerwichtigste. Und auch erst recht, wenn die großen Katastrophen kommen. Ich rechne fest damit, dass wir in absehbarer Zeit mit schrecklichem Terrorismus leben müssen. Auch in Europa, ja. Warum nirgendwo in der Welt konnte diese Macht bisher zurückgedrängt werden? Aber dass Sie wissen, dann werden wir es allen Menschen zuhören. Kommt, wir wollen auch in diesen Stunden unsere Lieder singen. Wir wollen uns freuen, dass wir einen Herrn haben, dem wir uns anbefehlen dürfen. Als ich auf der Insel Ambon war, die ganz verheert wurde in den christlichen Teilen, das in Indonesien durch den schrecklichen Bürgerkrieg, da hat mich der Leiter der Universität zu den Christen gebracht und die waren ganz erfüllt und sagten, wie sie morgens vor Tagesbeginn zusammenkamen, monatelang im Danken, im Loben, im Beten. Sie wussten nicht, was noch kommt, ob sie alle das Leben verlieren. Viele waren schon umgekommen. Aber das Herrliche, wenn wir uns dann treffen und sagen, dein Wort, Herr, daran halten wir uns. Unser Glaube, der fußt ja nicht auf irgendwelchen Spekulationen oder Ideen, sondern unser Glaube hängt sich an die Zusagen Gottes. Auf dem Wort Gottes fasst der Glaube Anker. Alles andere ist Hirngespinst, alles andere Schwärmerei. Gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst. Ist ja immer interessant, wie man das so mit so Liedzeilen gleich umgeben kann. Sagt, darin ist mein Glaube fest, weil er im Wort Gottes wurzelt und darin Gewissheit hat. Gott ist der einzig Zuständige, der auch etwas sagen kann, wenn er sagt, fürchte dich nicht. Er sagt es durch sein Wort. Und das ist das Allergewisseste, was er zusagt, das hält er gewiss. Es gibt heute eine ganz neue Tendenz, Sie beobachten das ja vielleicht nicht, ich gucke das immer mehr im Internet ein wenig an, wenn man die Beiträge anschaut, was sich da an der Christenheit verschiebt, da heißt es, wir wollen nicht mehr wie die alte Generation nur Hörer sein. Dann heißt es, unsere Gottesdienste sind ganz verarmt, weil das nur Hörgottesdienste sind. Kommt der One-Man-Show, weil da ein Prediger vorne steht. Und dann heißt es, wir wollen mit allen Sinnen Gott ergreifen. Nun darf man das ja tun. Sie dürfen auf der Blütenwiese liegen und auch die Schönheit der Welt einfach. Ist ja was ganz anderes gemeint. Die wollen Gott in den Gefühlen suchen. Ich habe immer so Probleme. Ich habe Probleme mit meinen Innereien und da habe ich auch Tag und Nacht oft stärkere Schmerzen. Wenn ich auf meine Gefühle höre, finde ich Gott nicht. Aber wenn Sie auf Ihren Blutdruck und Ihr Herz hören, fürchten Sie nicht, finden Sie Gott nicht. Wo finden Sie Gott? Sie finden Gott allein im Wort. Und Sie müssen das wissen, dass das die Erkenntnis der großen Bibelausleger war. Gott hat sich in seinem Wort geoffenbart. Und Abraham hat Gott nicht riechen können, Gott hat Gott nicht schmecken können, obwohl er auch gern gegessen hat. Eilebacke, Knetebacke, Kuchen, hat er auch dort gesagt. Nein. Gott hat er nur im Wort erleben können. Wenn ich höre, wie ein Jünger hört. Du hast gestern gesagt, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem, dass ich das Wort höre und mir bewusst mache und ich es hören kann. Und ich war in einem anderen Gespräch, weiß ich mal, Akkoe, aus dem Hören. Und ich darf es auch mit meinen Augen noch einmal sehen und das mir am Zettel an die Wand hinhängen. Dort steht's geschrieben, weil Gott sich in seinem Wort, da hat er's festgemacht. In meinen Gefühlen, nicht meine Gefühle können trügen. Ist ganz schlimm, wie wir hier auf eine ganz neue Sache kommen. Es gibt im alten Bund natürlich gibt's Erlebnisse im sanften, stillen Sausen. Und doch war Gott nachher wieder im Wort an den Elia. Wo zu ihm gesprochen hat, jetzt geh und sag dort das Wort des Herrn. Da hat der Dornbusch gebrannt bei Mose. Aber die wirkliche Gottesbegegnung hat er doch dort gehabt, wie Gott seine ganze Güte und sein Erbarmen an ihm am Sinai vorübergehen lässt. Wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Wo das Wort vernommen hat. Und darum bleibt es dabei. Wir wollen uns gar nicht genieren, wenn sie uns sagen, nein, wir wollen eine Gemeinde des Wortes bleiben. Wir wollen das so haben. Und zu jungen Leuten wollen wir sagen, du, wir haben euch schrecklich lieb, aber das müsst ihr auch noch lernen. Nur im Wort. Und in den dunkelsten Stunden unseres Lebens ist es das Wort, das wir einander zurufen. In den Krankenstationen, auf der Intensivstation, einer, der kommt und mir das Wort zuruft. Wir kennen ja die Geschichten, wir kennen sie auch, wo der Johann Albrecht Bengel sagt, wo einer, er war in großen Anfechtungen, in einer Krankheitsnot. Er hat ja, Johann Albrecht Bengel, in großer Bescheidenheit eigentlich nur die niedere Stufe des Gymnasiums betreut, damals in Denkendorf im Unterricht. Das waren 13, 14-jährige Büblein. Und er hat gesagt, sag mir ein Wort Gottes. Und er sagt, der Bub, weil er nichts wusste, war sofort, hat er das Blut Jesu, macht uns rein von aller Sünde. Und der Bengel sagt, es war das herrlichste Evangelium in der Dunkelheit meiner Anfechtungen. Und Sie werden das erleben über all dem Wort, das man bekommt und zugesprochen wird. Das ist so kräftig und so mächtig, weil ich mit diesem Wort Gottes leben kann. Unser Gott, Gott der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Psalm 50 ist das. Das ist die Eigenart unseres Gottes. Lass den Shiva tanzen und der Buddha sitzt da mit seinen Bauchfalten. Aber er redet nicht, der Buddha. Das Herrliche ist, dass unser Gott sich offenbart hat im Reden an den Abraham, an Noah und an die Väter, an Jakob. Und er hat geredet und durch David hat er geredet. Und das ist das Wunderbare mit diesem Wort Gottes, das wir haben können. Das möchte ich Ihnen noch einmal wichtig machen in diesem Psalm. Und das Wort Gottes braucht auch gar keine künstliche Aktualisierung. Ich freue mich, dass wir heute alle Übersetzungen haben, wo wir es noch einmal probieren und noch einmal machen und neue Übersetzungen finden. Aber es bleibt ja immer das gleiche Wort, das ist richtig. Wir können es von jeder Seite her drehen, unseres Verständnisses, und das immer neu hören. Das bereichert uns auch, wenn wir eine neue Übersetzung noch dazu hinlegen. Aber dass wir das erkennen, was der ewige Gott redet und spricht, und was sie erkannt haben und was die Menschen über diesem Reden Gottes geredet haben. Der Zacharias, der Lobgesang des Zacharias, die Hanna. In der Freude, Gott hat mich angesehen, Gott kennt mich. Und dann ist der Lobgesang aufgebrochen. Einer der begabtesten deutschen Geistesleute war ja Johann Georg Hamann. Den brauchen Sie nicht kennen. Er ist ein sehr seltsamer Denker gewesen. Goethe hat ihn sehr hoch geschätzt. Aber er ist in seiner Jugend in ganz schreckliche Sümpfe geraten. Er war in London und sagte, ich irrte 3 Jahre durch diese Welt. Und im Getümmel der Leidenschaften wurde mein ganzes Leben mitgerissen. Nirgends fand ich Ruhe. Planlos und ziellos irrte ich umher. Und dann sah ich in einem Laden eine Bibel liegen. Ein junger Mensch, der irgendwo in seiner Kindheit was vom Christentum begriffen hat, dann davon wegläuft. Und dann sagt er, ich fand meinen besten Freund. Ich verstand dieses Wort, das mein ganzes Leben veränderte. Ich vergaß alle meine Bücher und schämte mich, je ein Buch gegen die Bibel gesetzt zu haben. Und er hat immer davon gesprochen, die Bibel ist ein Schatz in irdenen Gefäßen, verachtet von Menschen dabei, voll der Größenoffenbarung Gottes. Und das wollen wir erkennen, weil dieses Wort Gottes uns gewiss macht. Das ist ja das Richtige. Es macht uns gewiss im Glauben, auch in unseren Anfechtungen, in unseren Zweifeln. Und das löst sich alles erst, bis wir diesem Wort gehorsam werden. Und darum soll auch in all unseren Gottesdiensten, sollen nicht Rituale und Traditionen und Formen das Wichtigste sein, sondern dass dieses Wort des Herrn erklingt, dass das Wort des Herrn läuft. Auch wissen Sie, alles, was Menschen erzählen und auch predigen, was ich Ihnen sage, das muss ja dann zurücktreten und sagen, ich will jetzt bloß noch am Wort bleiben. Ich will wieder das entdecken, wie dieses Wort mir lieb ist und was das für mich bedeutet. Und das Wort Gottes wird mich von einer Wahrheit zur anderen leiten. Und dieses Wort wird wirken in meinem Leben und wird in meinen Gefühlen, in meinem Kopf, in meinem Denken, wird es eine Frucht hervorbringen, dieses herrliche Bild. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Für uns ist der Regen ja in Europa immer was Schlimmes. Verregneter Sommer, das will man nicht. Verregneter Urlaub will man nicht. Aber wer schon von Ihnen in Israel war, der weiß, Regen ist Fruchtbarkeit. Wenn der Regen kommt, dann geht die Saat auf. Und dann wächst die Frucht. Wenn kein Regen kommt, bleibt Wüste. Und wenn der Regen kommt, dann wächst was. Und das Bild ist natürlich aus dem Orient zu verstehen, Jesaja 55. Der Regen kommt, befeuchtet die Erde, das Wort Gottes kann gar nicht leer zurückkommen. Das wird tun, so was es Gott gesandt hat. Und wir dürfen das auch über unseren Versammlungen wissen. Es wird nicht vergeben sein, was wir auch an unsere, in unseren Versammlungen sagen. Und gehen Sie, weil die war es in Ihrem Leben. Die Leute, die Ihnen einst das Wort gesagt haben, die sind längst gestorben, aber die haben es gar nicht gesehen, wie es in ihrem Leben aufging. Aber Sie dürfen es wissen, da wo Sie es weitergeben. Ich will das Wort des Herrn weitergeben und will mich darin freuen. Vers 5, der Herr liebt Gerechtigkeit und Recht. Der Herr liebt Gerechtigkeit und Recht in einer Welt, in der die Ungerechtigkeit triumphiert. Und darum ist für uns so wichtig, dass wir uns nicht an diese Welt anpassen. Es ist eine große Gefahr, dass die Welt, Jakob Kröger, da gibt es gerade so ein schönes Buch, wo Gedanken von Jakob Kröger, dem großen Bibelausleger, gesammelt sind. Da sagt er, ihr missioniert doch nicht die Welt missioniert die Gemeinde. Schrecklich. Die Gemeinde lässt sich von der Welt gebrauchen und passt sich der Welt an. Wir wollen aufpassen, Herr, wir wollen nach deinen heiligen Ordnungen leben. Und dein Wort ist für uns Ziel und Schranke und Ratschluss. Und wenn es im Wort Gottes geboten ist, können wir nicht wieder Gottes Wort. Wir sehen ja heute, dass überall, wie bis zur bibeltreuen Gemeinde, überall Ungöttliches Raum greift. Sondern halt mal, stopp, bleib beim Wort des Herrn, ihr verliert doch allen Segen. Und wir wollen andere zurückhalten und sagen, du kannst diesen Weg nicht gehen, weil er so eindeutig gegen Gottes Ordnung ist. Der Herr liebt Gerechtigkeit und Recht. Und dann kommt Vers 6, dass die ganze Schöpfung durch das Wort des Herrn gemacht ist. Im Hebräerbrief heißt, aus dem Nichts, kann ja kein Mensch verstehen. Es ist interessant, dass die Naturwissenschaftler an dieser Stelle gar nicht mehr uns Zweifel sagen. Die sagen, das verstehen wir gut. Vergesse nie, wie dieser Professor Rohrbach es uns immer erklärt hat, oder der Bodo Volkmann als Mathematiker, die sagt, das kann man gut verstehen aus der bewegten Energie. Die ganze Welt folgt dieser einen großen Energie des schaffenden Gotteswortes. Wir brauchen ja aber gar nicht die Begründung der Physiker und der Naturwissenschaftler. Nur sollten wir nicht unnütz an der Bibel rumschnippeln und kritisieren, oder wie der Werner Gitas uns immer wieder erklärt, sondern wir sollen wissen, wenn der Herr in seiner Energie das schaffen kann, es ist ihm so ein kleines, auch heute große Dinge zu vollbringen. Nicht, dass ich ihm die Wunder bestreiten will, wir haben ja viel zu viel erlebt, einen großen, mächtigen Wunder. Und jeder Tag ist voller Wunder Gottes. Aber uns Gott auch zutrauen, auch auf dem Kreuzesweg, auch auf der Leidenszeit, dass er ganz Großes bewirken kann mit der Energie seines Wortes. Und er hat die ganze, den Himmel gemacht, und hält die Wasser des Meeres zusammen, die Tiefen der Ozeane, 10.000 Meter tief. Und die, wir haben uns jetzt, weil wir dort in Cannstatt in der Nähe bei der Wilhelma sind, eine Dauerkarte gekauft, das so günstig ist, kostet bloß wie zweimal Eintritt. Für einen Schwaben ist das ein Grund, eine Dauerkarte sich zu kaufen. aber wissen Sie, wenn man da als so eine halbe Stunde reingeht, hat man ja sowas vom Zoo. Sonst läuft man so lange durch, bis man nicht mehr auf den Füßen stehen kann und die Augen wehtun. Wir sagen zurzeit immer, die Aquarien sind das Tollste. Diese bunten Fische, wer es in Elat mal gesehen hat, dieses Gelb, dieses Violett, dieses Orangen gemischt, was hat Gott gemacht? Wir sagen immer was, bloß ein Urknall. Nein, aber die Energie Gottes ist so wunderbar. Und er will es bis in die letzte Perfektion gut machen. Auch in Ihrem Leben will Gott es gut machen. Wissen Sie das? Er will heilen und zurechtbringen. Vertrauen Sie sich diesen Händen an. Ich möchte mich nicht in die Hände, auch nicht jeder heilenden Arztes oder was mich bringen. Das Größte ist der Heiland selber, der heilt. Auch in unserem Leben mit vielen Wunden und Nöten, die wir haben. Alle Welt fürchte den Herrn. Die Furcht Gottes ist heute mit Füßen getreten. Das ist der Anfang, dass ich weiß, wer der Herr und Gott ist, vor dem ich stehe und ich bin Staub. Wer bin ich denn, dass ich mit Gott hadre? Fürchte den Herrn und dann darf ich ihn auch ehren mit meinem Lied. Und dann darf ich wissen, wenn er spricht, schwupp, da steht's da. Es ist immer ein Kleines, das so zu tun. Und es ist wunderbar, wie er sein Wunder tut. Und ich weiß, wie ich auch so ich mich ihm anvertrauen kann. Was ich da vorhin sagte zum Sterben, ist ja das Allergrößte, dass ich im Sterben mein Leben in die Hand von Jesus legen kann. Gibt es nichts Größeres? Und ich weiß, ich werde den Tod nicht schmecken. Ich darf bei Jesus sein, ungeschieden. Und wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. So war's beim Schächer. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und er hat's mit dem größten Gau noch und Terroristen gemacht, gerade mit diesem Schächer. Herr, mach's doch auch bei mir. So. Und jetzt kommt auch, wie er in der Geschichte wirkt. Wir hatten vorher gesagt, wie wir oft diese Mächte dieser Welt viel zu schwer nehmen. Ich hätte das nie für möglich gehabt, dass in China nochmal so ein Aufbruch kommt. Ich habe es ja in dem Missionsabend gesagt. Hätte niemand für möglich gehalten, nach diesem ganzen Kampf von Mao Zedong. Und dann baut der Herr seine Gemeinde. Wir wollen ihm noch Großes zutrauen, auch in Europa. Aber wir wissen, er macht es ganz allein durch seine schwachen Boten und er macht es durch sein Wort. Keine andere Mittel braucht er. Wir brauchen nicht die Fürsprache der Politiker. Wir wollen auch gar nicht wehleidig sein, wenn die da beim Christiwell ein bisschen protestieren, ein paar Vertreter der Grünen, da brauchen wir nicht gleich aufschreien. Ist doch klar, dass das Evangelium in dieser Welt nicht geehrt wird. Aber wollen dem Herrn treu bleiben, das ist wichtig, dass die Gemeinde steht, das ist wichtig, die Gemeinde muss beim Wort bleiben und die Gemeinde muss treu sein. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig. Der Herr hat einen Ratschluss gemacht, was ist denn das? Das ist eine Absichtserklärung. Bei uns ist in der Politik so, die machen einen Vertrag in Lissabon und dann ist ein Land und unterzeichnet es nicht, dann ist der ganze Vertrag futsch. So ist bei Menschen. Mir tut das ja auch leid. Wie viel Zeit haben die dran gehängt? Und alles in bester Absicht. Bei Gott ist aber so, er zieht seinen Ratschluss durch. Das sagt die Bibel ja. Auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Gott wird das pünktlich erfüllen, heißt mal in einem Lied. Gott erfüllt das pünktlich, bis aufs Genaueste erfüllt er das. Er wird das, auch wenn es bei Israel noch durch ganz große Trübsal, er wird es erfüllen. Seine Zusagen wird er einlösen und erfüllen. Der Ratschluss des Herrn bleibt. Ratschluss, kommt nachher das Wort Bund. Genau das Gleiche ist da. Es ist bei Gott eine Festlegung. Gott hätte es doch gar nicht so machen müssen. Aber Gott hat sich festgelegt. Er hat Bundesschlüsse gemacht. Bei den Reformierten so schön. Die haben das immer so betont in ihrer Tradition von Calvin her, dass dieser Bund, den Gott mit Noah, mit Abraham gemacht hat, dann kommt der Jesusbund. Es ist ganz wunderbar, wie das feststeht und Gott dieses erfüllt, was er dort geplant hat und er wird das gar keiner Revision unterziehen. Wir müssen unsere Planungen immer wieder nach ein paar Jahren anpassen an die realen Entwicklungen. Das muss Gott nicht. Und dann wohl dem Volk, dem kann man gratulieren, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Gott will bei uns wohnen. Noch eine Kleinigkeit, man spricht ja manchmal von wir weniger, aber in manchen etwa katholischen Traditionen spricht man von heiligen Räumen, wie von Kirchen und so weiter. Aber das entspricht ja nicht der Bibel. Der Tempel in Jerusalem war kein heiliger Raum. Das war ein Haus, sagt der Salomo in seinem Weihgebet. Ein Haus hat manche Ähnlichkeiten zu anderen Tempeln der damaligen Zeit. Was war das Besondere am Tempel? Dass Gott Wohnung drin gemacht hat. Und was ist das Besondere bei uns? Dass Jesus Wohnung in uns machen will. Wir sind ganz normale, sterbliche Menschen mit allen Schwierigkeiten. Aber dass der Herr Wohnung macht, das ist das Besondere, wo der Herr einkehren will. Und das ist das Heilige in unserem Leben, dass er, der Heilige, einkehrt und bei uns wohnen. Und er sieht auf alle Menschenkinder, im Vers 13. Er sieht alle und er lenkt ihnen das Herz. Er lässt sie auch laufen in der Verstocktheit ihrer Sinne. Darum wollen wir eintreten für viele, die wir lieben und sagen, Herr, erbarm dich doch, du kannst doch da noch etwas tun. Und wie hat der Herr auch schon Menschen zurückgerissen und geholt, heimgeholt, weil er das tun kann. Er kann, dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Das kann er. Wir können es nicht. Wir können nicht bekehren. Wir können beten, wir können Zeugnis geben, aber der Herr muss bekehren. Und er kann das tun. Herr, bekehre du doch, wirke du Frucht. Und dann Vers 16, einem König hilft nicht seine große Macht. All das, was wir stolz aufführen, was wir Können und Tun, das ist betrogen. Ach, wenn wir uns doch nur nicht so blenden lassen. Ich erlebe das jetzt immer wieder, dass man sagt, zu der richtigen Evangelisation muss man doch so jemand holen, vielleicht einen Ministerpräsidenten oder einen Schlagersänger, der noch ein Interview gibt, damit die Leute ein bisschen herhören. Brauchen wir gar nicht. Ich glaube nicht, dass uns weltliche Größen etwas helfen bei der Attraktivität der Gemeinde. Ich kann mir denken, es gibt nichts Größeres, als dass wir Menschen sagen, ich kann dir Gewisses von Gott sagen. Und da lade ich dich dazu ein. Und ich kann dir von der großen Erlösungskraft sagen, wo du Frieden findest, den dir niemand in der Welt geben kann. War so nett, gestern Morgen war da ein Herr, der meinte, ich sei mein Bruder. Und dann gesagt hat, ihr Bruder hat mich konfirmiert. Dann war es also auf einmal ich in Schramberg-Schulden, wo ich einst in jungen Warenland. Und ich habe mich interessiert, er ist ja Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde von Ettlingen, nimmt auch an Dingen des Hauses hier teil, ist ein Doktor der Betriebswissenschaft. Und ich habe ihn gefragt, wo sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Ich habe ihn nun seit der Konfirmation nicht mehr gesehen. Und dann sagt er, ich sehe Sie noch stehen auf der Kanzel. Das habe ich hier erzählt, wie ich in die Gemeinde aufgenommen wurde. Da haben Sie erzählt von den Rolling Stones, die singen, I can get no satisfaction. Ich kriege keine Befriedigung. Und sagt er, ist mir nachgegangen bis heute, dass nur Jesus Befriedigung schenkt. Ich mag das merkwürdig, der Herr zieht. Ich habe gedacht, vielleicht war es ein blödes Beispiel damals, aber der Herr hat es benutzt und so benutzt. Vertrauen Sie doch dem Herrn an. Es ist noch wunderbarer, wie seine Worte oft auch weiterwirken, dass nicht durch weltliche Macht wir Eindruck haben. Es war die dunkelste Zeit der Geschichte der Christenheit in Deutschland und in Europa, wo sich die Kirche, die Gemeinde verbündet hat mit den weltlichen Machtgrößen. Das ist die schlimmste Entartung der Kirche und die wollen wir fürchten, das ist die große Not. Wir wollen nicht die Macht der Welt suchen. Der Herr ist mit den Schwachen und Geringen und mit den Elenden und Zerbrochenen. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Der Herr sucht die, die ihn fürchten auf seine Güte, auf die sein Erbarmen haben wollen und seine Gnade. Unsere Seele hart auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild und wir freuen uns seiner. Deine Güte sei auf uns, wie wir auf dich hoffen. Gott setzt seinen Plan entschieden durch und er hat sich gebunden an seinen Heilsplan und er hat sich gebunden an sein Wort. Und wie reich sind wir, dass wir sein Wort haben. Wenn Sie viel in der Bibel lesen, haben Sie erst genippt an einem Schatz, der unendlich ist. Und suchen Sie, mehr in der Bibel zu forschen. Und wenn Sie auch nach Hause gehen, machen Sie Ihren Hauskreis nicht zu einem Club, wo man die Fragen der Zeit bewegt, sondern wollen Sie das Wort Gottes entdecken. Was hat denn Gott uns hier zu sagen? Und das wollen wir rauskriegen und einander zurufen, zur Stärkung und zur Ermutigung. Und dann singt dieses Wort Gottes, wie er es herrlich tut. Seine Erquickung für uns alle.